Grüß Gott und hallo zu einer weiteren Folge in unserer Betriebskantine zum Podcast Sour, Vinegar and Other Flavors.
Hallo. Hallo zusammen, hi.
Hallo.
Hallo Lara. Ja, wir haben heute Lara, und ich muss mich konzentrieren, weil es ist in der Tat ein Name, der Aufmerksamkeit verdient, Lara Keromosimito zu Gast. Ich hoffe, 100%. Ja. Hallo Lara, schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich da sein darf. Und es hat mich besonders gefreut, dass du gesagt hast, Grüß Gott und willkommen, weil der Name ist ja indonesisch, weil mein Vater aus Indonesien kommt, die Mutter aus Niederbayern. Also insofern fühle ich mich doppelt abgeholt mit dem Grüß Gott.
Ja, Mai. Ach,
Servus. Ja, Mai.
Da schaukst gell.
Da schaukst
gell. Lara, liebgewonnene Tradition ist, dass wir nicht über dich reden, sondern mit dir und dass du dich vielleicht selbst kurz vorstellst, wer du bist, warum du bist und was dich so umtreibt.
Okay, gerne. Also Lara Keromosimito, der Name fiel gerade, halb Niederbayern, halb Indonesien. 53 Jahre alt, seit fast 30 Jahren in der Bereich Beratung. Wieso sagst du, ja, habt ihr gewettet? Also seit fast 30 Jahren
nein,
im Bereich der Beratung und Coaching unterwegs. Ja, und was mich dabei umtreibt, sind einerseits das Thema, wie verändern sich Menschen? Und da glaube ich auch, dass ich ganz gut darin bin, Menschen bei ihrer Veränderung zu unterstützen, zu begleiten. Und immer vor dem Hintergrund, wie können wir Kooperationen in Unternehmen verbessern? So, das ist das, was mich umtreibt. Das ist das, was ich liebe, was ich total gerne mache. Und die Grundtechnik oder die Basis dessen, auf das mein ganzes Tun eben aufbaut, ist die Achtsamkeit. Und dafür habt ihr mich eingeladen. Und da bin ich gespannt, was ich euch dazu erzählen kann heute im Laufe des Podcasts.
Ich hoffe ganz viel.
Ja, ich hoffe auch. Sonst wären wir ja nicht hier. So. Ich meine, eine Frage hätte ich schon mal. Wie definiert man denn Achtsamkeit?
Gute Frage, weil das ist ja, also ich glaube, es ist schon fast ein Synonym für ein Duschgel. Ja, also in Corona-Zeiten ist irgendwie dieses Achtsamkeitsding nochmal so hardcore nach oben gekommen und ganz viele haben das Gefühl, ja, wenn ich auf mich aufpasse und ab und zu auch mal irgendwie durchatme oder ein Schaumbad nehme, das ist Achtsamkeit. Und das ist es für mich nicht so, wie ich es gelernt habe. Ich habe es so gelernt, es ist erstmal eine kontinuierliche Selbstwahrnehmung. Also bevor ich irgendwas anderes mache, ich gucke immer erstmal bei mir. Ich sage das immer, in welchem Zustand bin ich gerade. Und das ist ganz anders als das, was ich so früher mal gelernt habe. Ich bin ja ursprünglich mal Psychologin gewesen, was ich früher mal gelernt habe, ich gucke beim anderen. Ja, also wenn die Führungskräfte, wenn die was wollen von mir, sagen dann, Lara, was kann ich mitmachen? Ich habe da einen schwierigen Mitarbeiter, wie kann ich den motivieren? Oder ich habe da eine Belegschaft, die zieht nicht richtig mit, wie kriege ich die denn irgendwie für die Veränderung im Unternehmen begeistert? Also die Führungskraft sagt immer, was mache ich, um die anderen irgendwie zu verändern? Nenn mir mal dafür ein Tool. Und der gepflegte Buddhist würde vermutlich sagen, er würde es nicht sagen, weil ich sage es mal so, das Tool an sich kann gar nichts. Ein Messer kannst du dazu verwenden, um jemand die Kehle durchzuschneiden oder dir ein Butterbrot zu schmieren. Das kommt immer drauf an, in welchem Zustand du bist. Und in bestimmten Zuständen würde ich dir ein Messer in die Hand drücken und in anderen Zuständen, wenn du dich darum befindest, nicht. Achtsamkeit ist immer, ich gucke erstmal, in welchem Zustand bin ich. Und wenn der nicht so ist, dass ich mich auf die Menschheit losbewegen möchte, ohne dass sie Gefahren erleidet, dann kümmere ich mich immer zuerst mal um meinen Zustand. Und dass ich überhaupt in den Zustand gerate, wo ich so sein kann, wie ich tatsächlich auch sein möchte. Und das Ganze ist etwas, was man übt, was man trainiert, was eine tägliche Praxis ist. Wahrscheinlich wird man heute dazu sagen, das ist ein Lifestyle. Also auch wenn ich mit euch rede und wir haben gerade schon viel gelacht, ist immer, Moment Lara, bist du gerade aufgeregt? Wenn ich merke, ich bin zu aufgeregt, kümmere ich mich erstmal darum, dass die Aufregung runtergeht. Wenn ich sehr kritisch bin mit mir, oh Lara, da hast du gerade irgendwie einen Satz nicht zu Ende gesprochen, sage ich erstmal, sei mal nicht so kritisch mit dir, ist okay, wenn man sich mal verhaspelt, dafür ist es live. Ja? Und das ist Achtsamkeit. Ich gucke immer erstmal bei mir, bevor ich sage, warum hat mir Christian so eine blöde Frage gestellt?
Na? Ey.
Beantwortet das die Frage, Christian?
Das beantwortet die Frage ja, weil für mich ist immer, ich glaube, es ist immer schön auch zu hören, wenn jemand was ein bisschen definierter sagt. Ich meine, da hast du wesentlich mehr Erfahrung als ich in dem Moment. Ich habe für mich erkannt, was Achtsamkeit ist, aber jetzt von dir mit wesentlich mehr Erfahrung auf den, vielleicht auf wesentlich mehr Gespräche, die in Bezug auf Achtsamkeit passiert sind, was sich öfter unterhalten in dem Segment, was für mich wichtig ist, vielleicht einmal von dir definiert zu bekommen, um vielleicht auch mal Perspektiven bei mir ein bisschen zu ändern, was für mich Achtsamkeit ist und was für dich Achtsamkeit ist.
Sozusagen. Sagst du uns auch noch, was es für dich ist? Ist für dich was anderes?
Nee, es passt schon. Für mich ist Achtsamkeit einfach auch wirklich auf mich selber hören und mich selber reflektieren, um auch
aber in dem Moment... Entschuldigung, aber das, was Lara sagt, wie das in jeder, nicht in jeder Sekunde, aber dich selbst zu hinterfragen oder also wo bin ich gerade, wie bin ich gerade?
Ist schwierig,
wie impulsiv bin ich gerade und platze raus, obwohl ich eigentlich achtsamer sein sollte und
ja, also ich schreite ein, reflektieren oder drüber nachdenken, wie bin ich gerade nicht, sondern deswegen heißt es wirklich wahrnehmen. So als würde ich mir zuschauen. Und was ganz wichtig ist, das ist so ein zweiter Aspekt der Achtsamkeit, der oft so unter den Tisch fällt, wenn man so reflektieren und grübeln und ich muss besser werden, ist oft so ein Ding, was dann reinkommt. Wir versuchen dabei wertfrei zu sein, also nicht kritisch, beziehungsweise liebevoll. Ja, also wir sind ja immer ziemlich schnell darin zu sagen, ey, was habe ich denn da für einen Blödsinn gesagt? Ja, statt zu sagen, okay, du hast das gesagt, ist okay und ich habe dich trotzdem lieb. Mhm. Und das ist halt so schwierig, wenn man irgendwas gesagt hat, was irgendwie vielleicht, wo man denkt, das war nicht so intelligent oder nicht so clever oder nicht so druckreif. Ja, also ich gucke auf mich, aber so wie ich auf einen guten Freund gucken würde oder auf meinen Sohn gucken würde, den ich sehr liebe oder einen meiner beiden Söhne. Also ich versuche dabei mit mir liebevoll umzugehen. Und das ist ja dann nochmal der Doppelwopper. Ich gucke mir zu, was ich tue und auch wenn es nicht Perfektionsansprüchen meines Egos genügt, übe ich mich trotzdem darum, liebevoll mit mir zu sein. Und das ist, kann man sich den ganzen Tag damit beschäftigen. Ja, und im Idealfall 100% am Tag schaffen die meisten Leute, ich inkludiert, nicht. Aber die Richtung ist schon mal eine ganz gute. Ne?
Ich glaube einfach, wie gesagt, für mich ist das Selbstreflexion. Und in dem Moment, ich meine, dieses liebevoll ist ein guter Punkt, weil man einfach anders auf sich selber von außen sieht, guckt und dann wirklich zu sagen, okay, das war vielleicht jetzt nicht so dolle, was du gemacht hast, das war aber in Ordnung.
Ja, dann bist du schon in der Wertung, merkst du das?
Ja.
Da bist du schon, es ist fast nicht möglich, ohne sich zu werten, ohne sich zu bewerten und häufig eben abzuwerten.
Ja, was bin ich für ein armer Tropf, was bin ich denn und liege in meinem eigenen Elend und
was habe ich alles für ein Blödsinn gemacht?
Genau. Na?
Denk doch mal nach. Also ich sage vielen Führungskräften, so wie sie mit sich selber teilweise reden, wenn sie mit einem Mitarbeiter so reden würden, stünde sofort der Betriebsrat auf der Matte. Und zu Recht. Ja? Also, und wenn ich natürlich den ganzen Tag mit mir schimpfe, ist es halt so schwierig, motivierend zu sein oder inspirierend. Deswegen ist es nicht bloß so ein Wellness-Ding, ja? Sondern nur wenn du wirklich entspannt und zufrieden und zuversichtlich bist, dann kannst du ja das auch an Leute weitergeben. Wenn ich aber selber unter Strom denke und ich, was hast du denn für einen Scheiß gemacht und das geht doch so nicht, wie willst du denn da inspirierend auf Leute einwirken? Ja, deswegen ist das so ein spannendes Thema. Ihr kennt vielleicht auch Führungskräfte, die irgendwie so kurz am Limit sind. Und wenn da einer sagt, entspann dich doch mal, und dann sagen die, ich bin total entspannt. Also ich sieht von hier anders aus. Ja, und aus diesem Zustand heraus ist halt schwierig, in schwierigen Zeiten Unternehmen zu lenken oder eine Abteilung zu steuern oder eine Deadline einzuhalten. Also wenn der Kapitän den Kopf verliert, ist blöd. Christian, du sagst, siehst so aus, als würdest du was sagen wollen.
Ja, also wir hören uns nicht nur heute, wir sehen uns auch. Wie übt man das? Wie macht man sich da? Übung ist vielleicht sogar das falsche Wort, aber...
Nee, ist das richtige Wort.
Wie übt man das, achtsamer mit sich selber zu sein?
Also du übst es, also ich würde immer empfehlen, erstmal hol dir einen Lehrer. Ja, und da gibt es auch digitale Lehrer, es gibt ganz vernünftige Apps dazu, mit denen man das üben kann. Das Tool ist die Meditation. Da gibt es also ganz berühmte, ich nenne sie gar nicht alle, aber es gibt viele Apps dazu, die vernünftig sind. Ich finde es immer ganz gut, mit einem zu lernen, der ein bisschen weiter ist als du, also mit einem Lehrer. Was man tut, ist ganz einfach. Es ist immer erstmal Stopp, innerlich die Geschwindigkeit rausnehmen und dann erstmal wirklich wahrnehmen, was denke ich denn gerade, was fühle ich denn gerade, ist da eine Emotion, ist da gerade Ärger oder ist da Ungeduld oder ist da genervt sein? Und spüre ich das auch irgendwo körperlich? Ich habe dann irgendwann verstanden, das ist total spannend, dass unangenehme Zustände sich immer auch körperlich wahrnehmen lassen. Ja, die Sprache ist da so toll, die sagt zum Beispiel, ich habe so eine Wut im Bauch. Ja, oder ich habe ein komisches Bauchgefühl. Komisches Bauchgefühl stellt sich ein, wenn wir eine Entscheidung treffen müssen oder denken wir müssen und uns nicht sicher sind. Ja, also diese Unsicherheit, eine Entscheidung zu treffen, das ist das komische Bauchgefühl. Und also was spüre ich gerade auf einer körperlichen Art? Gibt es da eine emotionale Verbindung damit? Das nehme ich erstmal wahr. Und dann ist das Zauberwort, und das ist so schwierig für viele Leute, erlauben. Nicht also, jetzt reg dich doch nicht auf, wenn der Ärger ist, sondern wirklich, okay, du bist gerade aufgeregt. Offensichtlich ist das für dich nicht so schön, dass du gerade auf der Autobahn geblitzt wurdest. Ja? Und es ist okay, sich zu ärgern. So. Und das Spannende ist aus diesen Zuständen, wenn ich denen ein bisschen Raum gebe, dann verändern sie sich. Also wenn ich nicht dagegen kämpfe, dann verändern sie sich. Und dann kann ich immer noch entscheiden, will mich weiter aufregen? Ist selten die beste Option? Oder mache ich irgendwas anderes Gutes? Ja, also immer stopp, wahrnehmen, erlauben und dann weitermachen. Und man übt das immer erstmal in einfachen Zuständen. Ich sage, üb das erstmal dreimal am Tag an Situationen, wo du sowieso nichts zu tun hast. Also du wartest auf ein Teams-Meeting, bis dein Gesprächspartner kommt. Das sind manchmal so 2-3 Minuten, statt jetzt irgendwie noch E-Mails zu checken. Nutz das mal, um kurz durchzuatmen und zu sagen, hey, wie geht's mir gerade? Wie geht's den wichtigsten Menschen in meinem Leben? Und dann machst du das vielleicht nochmal, wenn du irgendwie in die Kantine gehst und dir einen Kaffee ziehst. Ja? Dann atmest du nochmal durch und fragst so, ey, wie geht's mir gerade? Und dann machst du das noch, bevor du nach Hause kommst und den Schlüssel umdrehst, bevor du deine Lieben begrüßt, ey, wie geht's mir gerade? Dann hast du das dreimal in Situationen geübt, wo nicht viel los ist und dann wirst du besser drin. Und dann, wenn du es eine Zeit lang kannst, also immer zu gucken, wie geht's mir, wie geht's mir, geht's mir, dann machst du das beim nächsten Mal, wenn vielleicht irgendwie du in einem Konflikt bist oder Ärger ist oder mehr am Start ist, wo es vielleicht ganz hilfreich ist, entspannt zu sein. Und so steigert sich das. Du fängst an in Situationen, wo es dir leicht fällt und dann übst du das in Situationen, wo es halt ein bisschen schwerer ist. Und wenn du jedes Mal dann erstmal guckst, das, was ich da tue, ist das die beste Option, es dann sein lässt, ja, wenn es nicht die beste Option ist, dann ändert sich halt was. Und so verändern wir uns und so verändern sich das Miteinander mit Leuten und das hilft uns weiter, wenn wir kooperieren müssen. Und es gibt ja viele Situationen in der Firma, wo wir kooperieren müssen.
Ja, so einfach. Das klingt wirklich einfach. Ich glaube, um das wirklich umzusetzen in der täglichen Praxis, ist sicherlich ein Weg. Aber ich finde das klingt mehr als nachvollziehbar.
Ja. Ja, und es ist immer so lustig, wenn ich mit Leuten arbeite im Coaching, sagen, oh, das ist so schwer. Sag ich, schwer ist es nicht. Es dauert halt einfach. Also da ist nichts Schweres dran, aber es ist nicht schwerer als Zähneputzen. Ja, wenn du Kinder hast, weißt du auch, bis die das von selber machen, ist so eine Zeit. Ja. Die ersten Monate bis Kinder, hey, ich will nicht Zähne putzen. Ja, aber irgendwann ist es ein Automatismus. Und genauso kann das halt bei Achtsamkeit, irgendwann wird es zur Gewohnheit, erstmal zu gucken, hey, was ist denn hier los, statt dem anderen zu sagen oder über den anderen zu denken, was machst du denn da für ein Blödsinn? Es erleichtert das Leben ungemein.
Es ist für mich, mir ist gerade die ganze Zeit Routine eingefallen. Ich meine, Routine ist ein bisschen ein negativ belegtes Wort, aber Gewohnheit und Routine wäre für mich dann, ich glaube, es ist ein einfaches Tool, wenn man weiß, dass man es anwenden soll. Und ich meine, der Tipp zu sagen, mach es in Situationen, wo du sowieso gerade nichts anderes zu tun hast, ist schon mal gut, weil dann fällt einem vielleicht auch ein und man kann sich reflektieren und lernt dadurch natürlich dieses Tool, guter Punkt, einfach auch einzusetzen, wenn es einem vielleicht nicht so gut geht. Das meine ich, ob man gestresst ist.
Ja, und das Schwierige ist, wenn wir bei uns hingucken, da erleben wir manchmal so Sachen, die halt sehr hochgefahren sind und da dann auszusteigen, ist halt furchtbar schwer. Und deswegen hilft es da halt, mit dem Lehrer zu arbeiten. Also wenn das wirklich etwas ist, was mich tierisch ärgert, dann nutzt auch nicht, wenn ich dahin atme oder wenn ich dahin spüre, dann wird es manchmal erstmal nochmal schlimmer und ich reg mich auf und womit? Mit Recht. Ja. Und deswegen ist es halt etwas, was in der Selbstpraxis nur so bedingt funktioniert. Ja? Also viele Leute sagen, ja, wenn ich da in der Früh auf meinem Sitzkissen sitze und ein bisschen motiviere, dann bin ich irgendwie cool drauf. Und dann mache ich meinen Rechner an und kriege die erste E-Mail von meinem Chef und dann war es das mit der Achtsamkeit. Ja, und da wird es halt dann spannend, in diesen etwas kniffligeren Situationen da das anzuwenden. Und ich sage mal, in der Übung, am Anfang kriegt man das nicht unbedingt alleine hin. Na, es gibt bestimmt Leute, die es können, aber ich habe Lehrer dazu gebraucht. Und ich brauche sie immer noch. Jetzt habe ich Ingo dreimal unterbrochen, glaube ich.
Das macht nichts, das bin ich gewohnt.
Willst du drüber sprechen? Ich bin ja Psychologe.
Oh, ist das schön mit euch.
Nee, was
schon wieder, was du das vierte Mal.
Ja, das. Wo ist Ingo?
Ingo, mach euch weiter.
Ja, ich habe den Faden verloren. Nein, mich hat das die Achtsamkeit in der Verbindung mit liebevoll sozusagen ein bisschen getriggert. Ne? Also wirklich dann auf sich selbst zu schauen und sagen, ist nicht schlimm, so wie du gerade bist. Ne? Und es ist halt gerade so, anstatt sich dann in seinem Ärger, wie soll ich sagen, oder in welcher Situation man gerade auch ist, dann sozusagen dann das nächste negative Körnchen noch zu entdecken und sich dann in, vielleicht in etwas hochschaukelt oder runterschaukelt, was man gar nicht haben möchte. Also das hat mich sozusagen wirklich gerade, fand ich einen guten Hinweis. Ja.
Ja, was wir üblicherweise machen, ist halt, entweder wir sind hart mit uns und was wir natürlich alle kennen, gerade im Geschäftsleben ist, wir reißen uns zusammen. Ja, also ne, wir stellen uns vor, ich bin in einem Meeting, irgendein Kollege, den ich sowieso nicht so wahnsinnig gut leiden kann oder der immer eine andere Meinung hat als ich, der sagt etwas. Aber ich weiß, wenn ich jetzt anfange, mit ihm zu sprechen, dauert das Meeting bloß dreimal so lange. Also schlucke ich meinen Ärger runter, reiß mich zusammen, durchs eine Ohr rein, durchs andere Ohr raus. Das Meeting ist vorbei und dann gehe ich danach in die Kantine und sehe dort meinen Lieblingskollegen und sage, boah, ich war gerade in dem Meeting mit Herrn Müller-Lüdenscheid, der Blödmann, was der wieder gesagt hat. Das heißt, ich habe erst den Ärger unterdrückt und dann kriegt ihn mein Lieblingskollege in geballter Ladung über eine Currywurst. Ja? Mhm. So. Und dann haben wir schon etwas erreicht. Ah, das Meeting ist lange vorbei, aber ich bin immer noch Ärger. Ich könnte es ja verärgert. Also ich könnte es loslassen, lasse ich aber nicht. Ich übe mich darin, ärgerlich zu sein. Und wenn ich richtig gut drauf bin, habe ich den anderen Kollegen auch noch mit reingerissen. Dann sind schon zwei sauer auf den Blödmann aus dem Meeting vorher. Und so entstehen halt dann diese Silos oder Grabenkämpfe in Unternehmen. Also wir unterdrücken entweder oder wir agieren aus. Und Achtsamkeit wäre, okay, ich reg mich gerade tierisch auf. Ist okay, ich darf mich aufregen, ne? Aber ich verarbeite es erstmal für mich. Und wenn ich dann aus dem Meeting rausgehe, frage ich mich, was ist jetzt eine weise Entscheidung? Vielleicht könnte es ja sein, dass ich mir den Kollegen nochmal in einem separaten Termin mit ihm zusammenfinde und wir klären das Ding. Oder zu sagen, du hast dich tierisch aufgeregt, du weißt aber gar nicht, ob es sinnvoll ist. Ich lasse den Ärger los und red mit meinem Lieblingskollegen in der Kantine über irgendwas Gutes. Beides ist vermutlich sinnvoller für meinen eigenen Zustand auf Dauer, als erst zu schlucken und dann zu hetzen. Ja? Aber das ist das, was wir jahrelang trainiert haben. Ne? In der Schule Klappe halten und dann irgendwie auf dem Schulhof einmal rauslassen. Und Achtsamkeit ist halt was anderes. Ne?
Ich meine, jetzt haben wir einmal so Personen angesprochen, die einen vielleicht dann aufregen. Wenn wir jetzt mal auch einen Schritt weiter gehen und sagen, man möchte ein achtsames Umfeld haben. Wie geht man mit so oder wie geht man mit so Persönlichkeitstypen um, die halt natürlich, ich meine, wenn wir eine Gruppe von 10 Leuten in den Raum schmeißen, müssen wir, die sind nicht alle gleich. Und wenn man sagt, okay, man arbeitet darauf hin, ein achtsames Umfeld zu haben, wie fängt man denn verschiedene Persönlichkeitstypen ein? Also wie
ja, schau mal, Christian, und jetzt, ich fange wieder von vorne an, deswegen, ich liebe meinen Job, ich erzähle genau das Gleiche wie zu Anfang der Session. Achtsamkeit, ich gucke immer erstmal bei mir selbst. Mhm. Es kann mich niemand aufregen, es sei denn, ich lasse es zu.
Korrekt.
Ja. Und das Spannende ist, dahin zu gucken, was der Kollege eigentlich sagt oder macht oder tut, regt dich eigentlich so auf. Achtsamkeit ist für mich auch immer, ich lasse meine Aufmerksamkeit, meine Wahrnehmung, das habe ich von meinem Lehrer, das finde ich so schön, nie weiter weg von mir, als das, was ich tatsächlich berühren kann. Ja, wir sind alle kleine Control-Freaks und ich hätte gerne, dass die Menschen um uns herum irgendwie bestimmte coole Eigenschaften hätten. Die sollen freundlich sein und mich toll finden und meine Ideen irgendwie unterstützen. Das tun die aber nicht immer. So, und ich unterscheide immer zwischen drei Angelegenheiten. Es gibt meine Angelegenheit, das ist alles, worüber ich Kontrolle habe. Manchmal meine Gefühle, meine Gedanken, wie ich so drauf bin. Deine Angelegenheit. Und dann gibt's auch noch Gottes Angelegenheit. Ja, wenn du mit, also Gott ist sowas wie Regen. Ne? Also ich kann mich übers Wetter aufregen, über den Regen oder so etwas. Da weiß ich, verliere immer. Ja. Ja. Und in Unternehmen ist es SAP. Ja, ich kann mich über das System aufregen, SAP. Und ich weiß, ich leide immer. Ja, also das schieb mal schon mal weg, wenn du dich in bestimmten Unternehmen, wenn du da dein Gehalt beziehst, lebe mit SAP. Wenn du am Niederrhein lebst, lebe mit Regen. Ja, alles andere ist vorprogrammiertes Leid. So, jetzt haben wir aber auch noch deine Angelegenheit. Ne? Also Christian, ob du denkst, ich bin ein super Coach oder nicht, wessen Angelegenheit ist es? Deine.
Meine.
Ja. Und ich könnte der beste Coach der Welt sein. Du könntest immer sagen, ja, weil für mich ist die Frau mit dem komischen Namen geht so. Ja? Und es könnte sein. Also ich versuche nämlich das Beste irgendwie von allem, was ich gelernt habe, an meine Leute weiterzugeben. Und wenn ich da 10 Coaches habe, dann sagen vielleicht, ach, der, die ist wirklich gut. Und Christian sagt, nee, ich finde, sie geht so. Ja, jetzt kann ich dran sagen, ich möchte aber, dass du mich echt großartig findest. Wer leidet? Ich. Es ist deine Angelegenheit, ob du mich gut findest oder nicht. Ob du happy aus diesem Podcast rausgehst oder nicht, ist deine Angelegenheit. Es ist nicht mein Job, dich glücklich zu machen. Ja? Und ob du danach irgendwelche lustigen Geschichten erzählst über mich oder nicht, ist auch deine Angelegenheit. Ja? Ich kann mich nur so verhalten, wie es für mich sich richtig anfühlt. Also ich versuche, freundlich zu sein, wertschätzend zu sein, vernünftige Sachen zu sagen. Und was ihr dann damit macht, ist eure Angelegenheit. Und natürlich kriege ich manchmal auch, ich arbeite mit vielen Leuten zusammen, so Reaktionen, die ich ein bisschen befremdlich finde. Und da muss ich halt auch sehr klar sein, das ist seine Meinung und jeder hat ein Recht auf seine Meinung. Natürlich. Kann ich die ändern? Ich kann es versuchen, aber vielleicht habe ich auch was Besseres, was ich noch tun könnte heute. Ja? Es hat sehr viel damit zu tun, klar zu sein, was kann ich kontrollieren und was nicht. Ja, also wenn du mich magst, wie kriege ich ein achtsames Umfeld, häng gar nicht. Sei doch erstmal selber achtsam und dann kümmere dich um den Rest der Welt. Ja, und ich weiß, wovon ich rede. Ich bin ja so, ich hatte früher mal den Namen Frau Kalaschnikova. Ich bin so eine Spezialistin für Wut. Ich kann wirklich stinkesauer werden. Und ich habe genug damit zu tun, dass ich nicht wütend werde oder mich aufrege oder so etwas. Und wenn ich das im Griff habe, dann kann ich mich noch um andere Menschen kümmern. Ja, und versuchen, dass die halt irgendwie das Beste aus sich rausholen oder ne, vernünftig ihre Geschäfte machen. Aber vorher fange ich gar nicht an. Und das Spannende ist immer, was regt mich eigentlich darauf auf, wenn der, hat mal einer gesagt, der trägt immer so komische Hosen. Ja, also über was man sich alles aufregen kann. Wenn ich die Stimme schon höre, sag ich, ja, das ist seine Stimme, die kannst du nicht ändern. Da kannst du dich jede Woche drüber aufregen, dass der so eine Stimme hat. Ändert sich aber nicht. Was ist eine weise Entscheidung? Ja. Und ich kann natürlich, wenn Leute etwas machen, was mir nicht gefällt, dann ist es natürlich, was ich mache, ich kann sagen, nein, lass das. Ne, und ich kann sagen, die Konsequenz, damit weitermachst, ne, wie im Kindergarten, dann bist du nicht mehr mein Freund. Dann kann ich ja machen mit dem. Und dann gucken wir, welchen Effekt das hat. Aber manche backen sich halt ein Ei drauf. Und dann ist die Frage, was ist eine weise Entscheidung?
Aber das, was du sagst, ich meine, ich habe das alles verstanden und ich finde das super und ich nehme das, versuche das gerade
mitzunehmen.
Nicht nur mitzunehmen, sondern ich reflektiere das gerade auch auf meine private Situation, manchmal in der Familie. Ist ja das Gleiche am Ende.
Ja.
Mit zwei.
Für Fortgeschrittene.
Ja, genau. Und aber am Ende, wie soll ich sagen? Ich habe das verstanden. Ruhe in mich selbst ist vielleicht der falsche Begriff, aber ich bin achtsam, gleichwohl habe ich ein Team zu führen, habe ich Mitarbeiter zu motivieren. Also ist achtsam alleine alles oder Achtsamkeit? Was gehört noch dazu sozusagen? Was ist noch die...
Essen, Trinken, Atmen. Also Achtsamkeit ist natürlich nicht alles. Ja. Nein, also das ist der typische Konflikt, der häufig kommt natürlich, wenn ich jetzt mit Führungskräften arbeite, was ich jetzt so 90% mache. Also deine Verantwortung als Führungskraft, ich sage den Leuten klar, was ich von ihnen erwarte. Das ist schon mal ganz hilfreich. Mhm. Und ich sage ihnen auch, wenn das Ergebnis nicht in Ordnung ist, gefällt mir nicht, haben wir anders vereinbart, das ist das klassische Feedback. Und was du auch als Führungskraft machen kannst, du kannst auch sagen, ich zeige Konsequenzen auf. Ja, das kann hin sein, bis von wir trennen uns von dem Mitarbeiter, wenn auf Dauer die erwarteten und Ergebnisse, für die derjenige das Gehalt ja auch bekommt, nicht erreicht werden. So, also da gibt es ja eine ganze Menge, was ich tun kann. Ne? Und ich kann natürlich auch Mitarbeiter unterstützen. Ja, also wenn ich feststelle, da fehlt es an der Qualifikation oder der traut sich irgendetwas nicht. Also ich kann ganz, ganz viel machen. Ja, aber die spannende Frage ist, wenn einer langfristig eine bestimmte Leistung nicht erbringt oder sich im Team irgendwie schwierig auf, also verhält, ne? Also indem man zum Beispiel aggressiv gegenüber Kollegen ist, dann ist die Frage, und du als Führungskraft, was machst du denn damit? Ja, also ich sitze ja nicht da und sage, Om Shanti, ist eure Angelegenheit, sondern natürlich kann ich etwas tun in der Interaktion, aber ich mache es immer aus einem Zustand, wo ich so bin, wie ich sein möchte. Und wenn ich selber aggressiv mit den Mitarbeitern spreche, kein Wunder, dass sie nicht motiviert sind. Wenn ich aber unterstützend und zuversichtlich bin oder auch ehrlich mal sage, ich habe auch Zweifel, ob wir die Ziele erreichen, trotzdem möchte ich, dass wir es alle probieren, dann hat es ja einen Effekt. Erreichst du mit dem 100% deiner Mitarbeiter, wenn du Glück hast, ja. Aber es gibt durchaus auch Mitarbeiter, bei denen fruchten halt deine Versuche eben nicht. Ja. Ja, also deswegen gibt es schon eine klare Idee, wie ich dir empfehlen würde, mit deinem Team zu sprechen. Aber glaube doch nicht, dass du jeden erreichst damit. Und die spannende Frage ist bei denen, die du nicht erreichst, wo die Leistung nicht stimmt, die irgendwie Schwierigkeiten ins Team reinbringen, was auch immer das Thema ist, wie gehst du damit als Führungskraft um? Ja, und das erlebe ich halt in vielen Unternehmen, dass man da nicht sehr konsequent ist, dass sich manchmal gesagt wird, ja, wir finden keinen besseren, wenn wir den jetzt irgendwie auf die Straße stellen, kriegen wir die Stelle nicht nachbesetzt, ja, oder der macht viel Umsatz, deswegen darf er sich verhalten wie die Axt im Walde. Und dann haben wir halt manchmal so, ich sag mal so, exzessives Verhalten in manchen Unternehmen. Und das hat dann auch etwas damit zu tun, wer duldet das und warum. Mhm. Macht das Sinn?
Ja, das klingt nachvollziehbar und wie sage ich es, um es vorsichtig zu sagen, klingt nach erlebten Geschehnissen.
Ja. Ja. Das ist immer ein bisschen schade, weil ich ja als Coach auch immer so sehr vertraulich mit den Informationen umgehen muss. Aber das deswegen, ja, man könnte sehr viele Geschichten erzählen. Ja.
Das glaube ich. Ja.
Wenn du jetzt Führungskräfte begleitest, wie strukturierst du das? Gibt's da, kannst du sagen, wie auch ein zeitlicher Ablauf ist, wie lange begleitest du sie? Sagst du, da gibt's, wir machen 1, 2, 3 Sessions oder ist es einfach wirklich personenabhängig beziehungsweise situationsabhängig, wie viel Hilfe sie von dir theoretisch brauchen?
Es ist beides. Also das Erste, was ich Menschen sage, ich bin ja auch bei Saueressig damals eingestiegen mit so einem 2-Tages-Training. Das mache ich inzwischen gar nicht mehr, weil ich der festen Überzeugung bin, das ist nicht so, wie ich arbeiten möchte. Sondern wenn ich, meine Erfahrung ist, wenn ich bei Leuten wirklich eine Veränderung anstoßen und eine substanzielle Veränderung hervorrufen möchte, dann dauert das eine gewisse Zeit, bis die sich einstellt. Und deswegen sage ich immer, Menschen, stell dich mal drauf ein, ein halbes Jahr mit mir zu arbeiten. Und, ja, und das ist ja nur fair, wenn ich jetzt mir vorstelle, was weiß ich, so der durchschnittliche Coachee, der ist Mitte 40, der hat irgendwie 40 Jahre lang sich eine bestimmte Verhaltensweise angeeignet. Das wäre ja vermessen zu sagen, ja, und in 2 Sessions, 2 Stunden haben wir das umgestellt. Das ist ja nicht glaubwürdig, aus meiner Sicht nicht. Bestimmt gibt es super Coaches draußen, die das können. Ich ganz nicht. So, und dann sage ich so, nimm dir mal ein halbes Jahr vor. Und bei manchen ist das, was sie gerne ändern und bearbeiten wollen, kriegen sie das relativ schnell hin. Die sind nach 4 Monaten durch. Und mit manchen habe ich auch schon 1,5 Jahre gearbeitet. Das hängt immer von der Thematik ab. Und wie bei jedem Training hängt es ab von der Intensität. Bei mir ist es immer so, du hast eine Flatrate. Du kannst dann in einem halben Jahr so oft kommen, wie du möchtest. Manche nutzen das wirklich viel. Und manche setzen nicht die Priorität drauf und kommen dann halt einmal im Monat 2 Stunden. Das ist aber von jedem die eigene Verantwortung. Und dann gibt es halt schnelle Lerner, die es wirklich schnell begreifen. Ich gehöre nicht unbedingt dazu. Und dann gibt es welche, wo ich sage, ja, okay. Und nach 9 Monaten fange ich nochmal von vorne an. Warum, wieso, weiß ich nicht. Ja, also da sind Menschen halt sehr unterschiedlich in ihrer Lerngeschwindigkeit, sicherlich auch in der Tiefe der Themen, die sie zu bearbeiten haben. Um auf das von Ingo nochmal zurückzukommen, mit in der Familie gibt es Ähnlichkeiten. Oder in der Familie kann man das auch anwenden. Meine Erfahrung ist sehr häufig so, diese Business-Themen, die kriegt man relativ schnell in den Griff oder schneller, wenn man wirklich auch was hat, was aufs Privatleben ausstrahlt oder wo das Privatleben involviert ist. Also ich habe dann oft Frauen, die so Work-Life-Balance und wie mache ich das eigentlich? Und dann ist ein Konflikt mit Mann oder auch von Männern gibt es das natürlich auch. Da ist es meistens ein bisschen anspruchsvoller. Und es gibt den schönen Spruch von Jack Kornfield, der gesagt hat, wenn du glaubst, du bist schon erleuchtet, schau mal zu Hause vorbei. Ja, und ich kenne viele Leute, die so im Business ganz viel im Griff haben, aber trotzdem an Weihnachten knallt es dann doch mal ganz gerne. Ne? Ihr wisst, was ich meine, ne?
Ich darf jetzt nichts Falsches sagen.
Ja, ich wollte sagen. Aus höheren Sachen meine ich, nicht aus
Privat. Ja, genau. Ich sage jetzt nicht irgendwie, ich fühle mich ertappt, um Gottes Willen.
Ja.
meine, wir haben jetzt ein, zwei Mal gesagt, beziehungsweise du hast jetzt ausgelegt, es gibt halt Schnelllerner und Menschen, die brauchen halt länger dafür. Gibt es denn den Typen oder die Person, den Menschen, der Achtsamkeit schneller für sich adaptiert, beziehungsweise das schneller hinbekommt, ist komplett das falsche Wort, aber bringt es vielleicht in dem Moment auf den Punkt, die schnell für sich Achtsamkeit identifizieren und das umsetzen können?
Ja. Also es gibt wirklich Leute, die ganz schnell begreifen und ich sage, wow, der hat also wirklich in 2 Sessions mehr begriffen als andere in 1,5 Jahren. Und ich kann, wenn ich dir, ich kann dir nicht sagen, woran es liegt.
Ich wollte sagen, kannst du eine Regel, erkennst du eine Regel, wo du sagst, wenn die Leute, weiß ich nicht,
Ingo heißt mit Vornamen, dann ist besser.
Ja, dann ist sie unglaublich achtsam. Kopf noch mal verloren. Nein, alles, was irgendwie aus einer Industrie mit einem, was weiß ich.
Nee, also ich sag mal so, für mich, ich merke manchmal, wenn Menschen eine geringe Fähigkeit zur Selbstreflexion haben, und das sind oft so intellektuelle Hochdreher. Also der Intellekt, wenn die mit sehr, sehr abstrakten, theoretischen Dingen den ganzen Tag beschäftigt sind, das macht es manchmal schwer, vom Denken ins Spüren zu kommen. Die spüren das gar nicht, wie sehr die unter Strom sind, weil die das als normal empfinden. Ja, also das ist so eins, was ich ganz spannend finde. Aber ich merke das, wenn ich mit Leuten dann spreche und wenn ich denen was erzähle, und können die mit diesem Thema Selbstreflexion, Selbstwahrnehmung überhaupt was anfangen? Also das ist so etwas, wo ich feststelle, da gibt es Unterschiede. Woher das kommt, weiß ich nicht. Grundsätzlich ist es natürlich so, du kannst dir das wirklich vorstellen, unsere Denkstrukturen sind ja geprägt durch, wie lange haben wir bestimmte Sachen gedacht. Also wir erzählen uns den ganzen Tag Geschichten und das nennen wir Denken. Und wenn du halt 60 Jahre lang in eine bestimmte Richtung gedacht hast, dann fällt es dir halt schwerer, das loszulassen oder das als Geschichte wahrzunehmen. Es wird irgendwann zu deiner Wahrheit. Ja? Mhm. Und das musst du halt verstehen, dass du etwas Distanz zwischen dir und deinen Gedanken hinbekommen musst. Und das fällt halt manchen Menschen, die so verliebt sind in ihre Geschichte, die sie erzählen, auch wenn es eine Geschichte ist, unter der sie leiden, wo es ihnen nicht gut geht. Ja, das fällt ihnen halt schwer, das loszulassen. Und es hat was
damit. Ist das meine Geschichte oder ist Ego ein passendes Wort?
Wie viel Zeit haben wir? Also nein, oh. Ego ist ein bisschen anders. Also das Denken würde ich immer sagen, das sind die Geschichten, die wir erzählen. Ego würde ich immer sagen, ist eine Instanz, die dich erstmal nur beschützen möchte. Und da ist viel Angst drin. Das ist etwas, was wir gelernt haben. Ja, also zum Beispiel, Menschen haben gelernt, so ein Glaubenssatz könnte sein, ich muss was leisten. Weil nur wenn ich was leiste, Klammer auf, haben mich Mama und Papa gern. Das ist so die Story, die wir ganz viel haben, unter vielen Führungskräften weit verbreitet. Nur dann bin ich ein guter Sohn und eine gute Tochter, wenn ich was geleistet habe. Und dann passiert natürlich so etwas wie Leistungsdruck. Und denen zu sagen, dass sie verstehen, ich muss nichts leisten, um ein angenehmer Mensch zu sein, wenn die das ihr Leben lang gedacht haben, ist halt relativ schwierig, dass sie das verstehen. Macht das Sinn? Mhm. Ja. Und je nachdem, wie extrem das ist, und interessanterweise hochgradig erfolgreiche Leute haben das halt sehr häufig. Und gleichzeitig die Angst, irgendwann kommt es raus, dass ich eigentlich nichts kann. Ja, und deswegen hast du zum Beispiel im Leistungssport, mein Coach kommt ja selber auch aus dem Leistungssport, hast du im Leistungssport so unglaublich viel Depressive, weil die ständig irgendwie einem Erfolg nach dem anderen hinterherlaufen oder einem Ergebnis, einer Weltmeisterschaft oder was auch immer das ist und immer die Angst da ist, und das ist das Ego, es darf nicht passieren, dass du nicht Erster wirst. Was natürlich verrückt ist, weil wenn du ganz oben mitspielst, es gibt ja immer nur einen, der Erster ist. Mhm. Und selbst wenn du Weltmeister bist, ne, der Weltmeister von heute ist der Ex-Weltmeister von morgen. Ja, und da zu sagen, ey, es könnte sein, dass es gar nicht so wichtig ist, dass du Weltmeister bist. Wow, 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 wie kann das sein? Ja, und das ist dann schon etwas, wo es spannend wird. Also da zu sagen, ey, es könnte sein, dass du noch was bist jenseits deines Jobtitels, deines sportlichen Titels, was auch immer.
Das ist deines Egos. Ja.
Ja, und das Ego ist nur die Angst, das Denken, du stirbst, wenn du nicht mehr Weltmeister bist. Und das zu verstehen, weil man hat es ja die ganze Zeit so sich selber auch erzählt. Es ist das einzig Lebenswerte, Weltmeister zu werden. Das ist interessant.
ist es denn nicht auch, ich meine, jetzt habe ich gerade die ganze Zeit drüber nachgedacht, was will ich als Gruppe sehen, wovon ich denken würde, dass sie schon Achtsamkeit besser lernen? Hat das auch mit Empathie zu tun natürlich? Also wenn du ein mehr empathischer Mensch bist, ob du dadurch natürlich ja besser Achtsamkeit für dich findest, für dein Umfeld findest, was auch immer? Kann man das sagen oder ist es auch so? Ist es deine Frage?
Jetzt ja.
Ja, na, also das ist immer so, also da, du machst wirklich, wie viele Wochen haben wir Zeit? Also du machst ein großes Fass nach dem nächsten auf. Also bei Empathie.
Wofür sind wir denn da, Lara? Du musst mal fester beim Podcast aufmachen.
Okay.
Du musst jetzt nur schnell beantworten. Na, ist gut.
Nein.
Ich habe schnell gesagt, selber schuld.
Willst du noch mehr dazu wissen oder reicht das? Nein.
Ein bisschen mehr vielleicht noch, sonst kriegen wir, wenn wir nachher mit Fragen bombardiert.
Also bei Empathie, das ist so ein großes Wort und da hängt auch ganz viel dahinter und jetzt muss ich gucken, dass ich niemand von meinen lieben Kollegen auf die Füße trete. Meiner Erfahrung nach gibt es Menschen, die können sehr gut mit Leuten mitfühlen und es gibt Leute, die können sehr gut mit Leuten mitleiden. Und beides wird manchmal so gefühlt unter Empathie zusammengefasst. Und wenn jemand mitleidet, ne, also sich alles wahnsinnig zu Herzen nimmt, was irgendwo da draußen passiert, ja, also ich sag mal, wenn du als Führungskraft totale Panik hast, jemanden zu kündigen, weil du nur Bilder hast, dass Leute da mit Blechnäpfen auf der Straße stehen und verhungern, dann ist das nicht wahnsinnig hilfreich. Ja, weil es manchmal halt in der Rolle einer Führungskraft vorkommt, Menschen zu kündigen. Und dann machst du vielleicht nicht das, was für das Team, was für das Unternehmen, wie auch immer das Beste ist, weil du mitleidest. Ja, wenn du aber eine Kündigung aussprichst, ohne jegliches Mitgefühl, dann schreibst du die per WhatsApp und dann hast du ein anderes Problem. Ja, also insofern ist das so eine spannende Frage. Es ist schon hilfreich, Gefühle bei sich selber spüren zu können. Deswegen reden viele Achtsamkeitslehrer auch vom Selbstmitgefühl, Self-Compassion. Ja, also kann ich überhaupt meine Gefühle, die ich habe, wahrnehmen? Das ist der Typ, der sagt, ich bin total entspannt, sag ich, der ist total angespannt, aber er kriegt es nicht mit. Ja, also wenn du das hast, dich selber gut spüren kannst, dann kannst du auch spüren, wann es dir nicht gut geht und kannst sagen, kann ich was machen, um das zu verändern? Und das kann im zweiten Schritt natürlich sehr hilfreich sein, wenn du mit anderen Menschen umgehst. Ja? Wenn es aber eben, wenn es mitleidet, wenn du keinen Filter hast zwischen dir und dem, was emotional bei dir passiert oder bei anderen, dann ist es eher so, dass du ins Drama gehst. Macht das Sinn?
Mhm. Das macht Sinn. Ich glaube, ich hab nie für mich gesehen, dieses Mitleiden, würde ich sagen. Das habe ich für mich halt, unter eine Haube genommen, was du gesagt hast, macht Sinn. Und das ist halt dann die Frage, wie man mit solchen Situationen dann umgeht, wenn man vielleicht mal nicht so positive Nachrichten oder wenn man Angst hat, diese negativen Nachrichten weiterzugeben, einfach nur aus dem Grunde, weil man mitleidet.
Mitleidet, ne? Und dann ist ja bei der Achtsamkeit und...
Und ganz wichtige Vokabel, die du gerade gesagt hast, ist das Thema Angst. Ich sage immer, Menschen, mit denen ich arbeite, die lernen bei mir, mit ihren Ängsten umzugehen. Und natürlich gerade unter den Herren, ich habe gar keine Angst. Du hast einen Körper, wenn du einen Körper hast, hast du Angst. Ja, aber wir nehmen das gar nicht als Angst wahr, weil es so eine unpopuläre Emotion ist. Wenn ich aber Leute sage, bist du schon mal ungeduldig? Sagen mir 100% aller Führungskräfte klar. Sage ich, Ungeduld ist nichts anderes als die Angst, ein Ziel nicht schnell genug zu erreichen. Ja? Und wenn du Ungeduld fühlst, das ist der kleine Bruder von Angst. Und damit umzugehen, weil ich ungeduldig bin, arbeitet kein Mensch schneller. Ja? Es macht bloß schlechte Stimmung im Team, wenn ich so einen ungeduldigen Chef habe. Ja? Also insofern ist es halt so wichtig, mit dieser Angst umzugehen. Es kann sein, dass wir die Deadline verpassen und kann ich trotzdem konstruktiv mit meinen Mitarbeitern umgehen. Und das ist dann Achtsamkeit. Also sagen, wow, ich bin gerade total unter Strom und kann ich trotzdem motivierend auf die Leute eingehen. Wenn nicht, kümmere dich erstmal um dich selber. Geh mit deiner Angst um.
Ja. Das klingt alles beeindruckend plausibel. Aber ich glaube, das wirklich sich so zu reflektieren und sich in manchen Momenten dann zurückzunehmen und sagen, okay, Moment mal eben.
Ja,
das ist wirklich Arbeit.
Das ist absolut Übung. Ja, das ist so, wenn du sagst, auf dem Stand können nicht so viele Leute 20 Liegestützen, sagt jeder, fang mal mit 2 an. Ja. Und genauso ist das mit der Achtsamkeit. Fang mal an in kleinen Schritten. Und es lohnt sich. Jedes Mal, wo du halt in einem anderen Zustand, in einem etwas günstigeren Zustand auf die Leute zugehst, gerade in der Führungsrolle, aber auch gegenüber den Kunden, ja, gegenüber Kollegen, ist ein guter.
Ja.
Schön. Ich gehe heute mit anderen Gedanken noch mal in den Feierabend, wenn ich das so sagen darf.
Und ich glaube, Gedanken, die uns auch morgen und übermorgen noch begleiten dürfen.
Ja. Also Lara, ich werde wahrscheinlich in den nächsten Wochen öfter nicht denken.
Ich hoffe, deine Frau versteht das nicht falsch,
Christian. Nee, das wird sie nicht. Wir müssen noch die Frage, wir haben noch eine Frage vergessen. Entschuldigung, bevor ich jetzt schnell lossprinte. Ich fand das extrem informativ. Also ich glaube auch, um Denkweisen bei mir persönlich, wenn ich über mich persönlich jetzt nachdenke, einfach mal anzuschubsen. Einfach mal vielleicht anders zu denken in manchen Situationen. Aber ich glaube, wir können noch stundenlang weiter.
Vielleicht muss man es anders sagen, in manchen Situationen zu denken.
Ja, schön. Ingo.
Ja.
Huch. Das muss aber definitiv in die Shownotes.
Apropos Shownotes, Lara, ich weiß nicht, ob Christian dahin wollte oder zu welcher Frage.
Ich wollte langsam dahin sliden, aber jetzt mach du weiter, alles gut.
Ja, ich hoffe, es ist okay, dass wir ein paar Infos zu dir in den Shownotes geben, dass Leute, die an weiteren Gesprächen mit dir interessiert sind, dich erreichen können.
Ja, klar.
Ja. Das bringt uns zu einer anderen Frage. Wir ja hier in unserer Kantine sitzend und wir gerne von unseren Gästen wissen, ob sie ähnlich lustige Erfahrungen in Kantinen erlebt haben, wie wir sie schon oft erlebt haben. ohne manche Storys hier zu wiederholen, aber ich sag nur irgendwie, keine Ahnung, jemand kippt dir das Tablett mit warmer Bratensoße in den Nacken, auch das ist schon passiert.
Eine witzige Angelegenheit war das dann. Nein, Entschuldigung.
Also ja, vor allem, das sieht auf dem Hemd ganz unangenehm aus.
Das ist ganz, aber lass mal. Ja, beim Nacken auch, weißt du, also ist egal.
Also, tatsächlich habe ich nicht so viel in Kantinen zu essen, aber ich habe tatsächlich meine berufliche Karriere in einer Kantine angefangen. Und zwar mein erster Schülerjob. Ich war Spül- und Küchenhilfe in der Kantine der Versicherung meiner Mutter. Und was dann aber ganz lustig war, meine Mutter hat immer gesagt, also du, ich mache das nicht, dass ich dich hier empfehle, weil dann nachher arbeitest du nicht vernünftig und so. Und dann habe ich gesagt, nein, ich werde ganz vernünftig arbeiten. Und sie sagte bloß, dass mir keine Beschwerden kommen. Und ich glaube, es hat nie wieder ein Mensch so schnell in dieser Versicherung die Teller gespült wie ich. Und meine Mutter war erst zufrieden, als sie gehört hat, das Mädel kann arbeiten, die kann wiederkommen. Also insofern.
Abspülen hatten wir noch nicht. Wir hatten letzte Woche eine Küchengeschichte, aber somit bist du richtig fix beim Tellerabspülen,
höre ich schon. Ich bin beim Tellerabspülen und ich habe auch mal für eine Belegschaft von 200 Menschen an Ostern, da gab es immer eine Kerbelsuppe und da habe ich von Hand den Kerbel gehackt für 200 Mitarbeiter. Also das konnte ich auch. Ja? Also ich kann sehr gut Kräuter hacken, das kann ich auch.
Ja? Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, Kerbel, okay.
Kräuter. Das klingt schon fast nach einer Einladung zur Kerbelsuppe, oder?
Quasi.
Ich kann keine kochen, ich kann nur den Kerbel hacken. Ne?
Ja, das reicht ja.
Lara, danke dir. Es war nicht nur interessant, es war erleuchtend. Viel mehr als das.
Erleuchtend.
Ja, genau. Ja,
dann haben wir das Ziel erreicht, ist ja gut.
Ja, ich nehme mit, dass ich Gott und SAP gleichstellen muss.
Ja. Ja, stimmt. Oh Gott. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, oh Gott, genau.
Ja, und wir können ihn nicht ändern, ne, den SAP. Ja, Den SAP. Ja. Habe ich auch mal gemacht, SAP 1. Ich habe so viel in meinem Leben gemacht, aber interessiert keinen.
Oh Gott, das nächste Fass wird geöffnet. Lara, ich glaube, also ich kann Danke sagen. Nochmal.
Ja, super danke, interessant. Ich möchte Danke sagen. Ja. Cool. Vielen Dank, dass du da warst. Dir eine gute Zeit und ich hoffe, wir sprechen uns auf der anderen Seite wieder.
Gerne wieder. Und wenn ihr mal Not am Mann habt, ich kann stundenlang erzählen, das wisst ihr ja. Ne? Oder okay. Not an Frau, oh Gott, Not an Frau.
Ja, genau.
Aufpassen.
Wir kommen darauf zurück vielleicht.
Ja. Wir kommen vielleicht darauf zurück. Alles klar. Danke dir. Tschüss.
Tschüss.